Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Helfen Sie mit, Sachsens Zukunft zu entscheiden, so schreibt es der Autobauer Volkswagen in einem Aufruf zur Wahl an die Beschäftigten in Sachsen. VW ist dort der größte private Arbeitgeber mit 10.000 Beschäftigten und betont, die Wahl werde richtungsweisend sein. Abschottung bringe keinerlei Fortschritt. VW ist besorgt, genauso wie andere Unternehmen in Sachsen. Wir sprechen mit Judith Borowski vom Ohrenhersteller Nomos in Glashütte. Deutschland steigt aus. Bis 2038 ist Schluss mit der Kohle. Und das heißt auch für viele Beschäftigte, dass sie neue Jobs brauchen. Die Bundesregierung hat nun Strukturhilfen für die 4 betroffenen Bundesländer auf den Weg gebracht. Milliardengelder. Pünktlich, kurz vor den anstehenden Landtagswahlen in den Kohleländern Sachsen und Brandenburg, wie Kritiker es immer wieder betonen. Was mit dem Geld passieren soll, Sophie von der Tann berichtet.
Die Regierung habe ihr Wort gehalten, sagt Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU. Es geht um Hilfen in Milliardenhöhe für die Regionen, wo bald keine Kohle mehr abgebaut und verstromt wird. Das Bundeskabinett hat heute den Gesetzentwurf dafür beschlossen. Altmaier nennt das ein klares Signal dafür, dass der Staat die Menschen nicht alleine lasse. Es ist auch ein klares Signal nach Sachsen und Brandenburg, wo am Wochenende neue Landtage gewählt werden.
Die Bundesregierung sorgt dafür, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Strukturwandel von vornherein begleitet wird, dass neue Arbeitsplätze entstehen können, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen.
Bis 2038 sollen alle Kohlekraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein. Bis dahin verspricht der Bund insgesamt 40 Milliarden Euro für die betroffenen Regionen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Das meiste Geld soll an Braunkohlereviere gehen, aber auch an einige Standorte mit Steinkohlekraftwerken. Von den 40 Milliarden Euro will der Bund 26 Milliarden in Infrastrukturmaßnahmen stecken, zum Beispiel den Ausbau von Autobahnen, Bundesstraßen und Bahnstrecken. Außerdem plant der Bund, dort Behörden und Forschungseinrichtungen anzusiedeln. Darüber hinaus sollen die Länder 14 Milliarden Euro für eigene Projekte bekommen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer begrüßt das Gesetz, verlangt aber mehr Planungssicherheit.
Es werden sich Bundesregierungen ändern, es werden sich politische Konstellationen ändern. Und dann darf die Diskussion nicht neu beginnen, sondern es muss klar sein, 2038, bis dahin stehen die 40 Milliarden Euro zur Verfügung.
Um die Strukturhilfen abzusichern, drängen die Ostländer und auch Nordrhein-Westfalen deshalb auf einen Staatsvertrag. Das müsse man noch diskutieren, so Altmaier. Außerdem fordern die Ministerpräsidenten schnellere Verfahren, um geplante Bahnstrecken oder Straßen in den Braunkohlerevieren zu bauen. Nach Angaben des brandenburgischen Ministerpräsidenten Woidke soll es deshalb Änderungen im Bundesfernstraßen- und Bundeseisenbahngesetz geben.
Die Kohleländer und das Geld. Dafür kommt auch von den Grünen Lob, aber sie fordern, es brauche auch den Beschluss zum Kohleausstieg. So werde vor den Landtagswahlen nur Geld ohne Sinn und Verstand verteilt. Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Am Sonntag ist es soweit. Wird es ein Beben, das bis nach Berlin reicht? Das hängt vor allem davon ab, wie die AfD abschneidet und wie Parteien, Gesellschaft, aber auch Unternehmen damit umgehen. Wir wollen nun nach Sachsen schauen, nach Glashütte, wo der Uhrenhersteller Nomos seinen Sitz hat. Nach der Wende hat sich Nomos dort wieder gegründet und seit anderthalb Jahren werden die 300 Beschäftigten geschult im Umgang mit AfD-Polemik und es gibt Argumentationshilfen gegen rechts. Judith Borowski ist Markenchefin bei Nomos, sitzt selbst in Berlin und ich konnte sie am Nachmittag erreichen. Frau Borowski, welche Erwartungen haben Sie vor der Wahl am Sonntag?
Naja, ich habe natürlich die Erwartung und die Hoffnung, dass sich die demokratischen Parteien auch an ihre Zusagen halten, dass sie nämlich alle nicht mit der AfD koalieren wollen und dass deshalb irgendwie auch ein demokratisches Regierungsbündnis zustande kommt.
Sie selbst beschäftigen ja um die 300 Menschen in Glashütte. Könnten Sie denn verstehen, wenn jemand von denen jetzt sein Kreuz bei der AfD macht?
Ja und nein. Also es fällt mir gar nicht so leicht, eine eindeutige Antwort darauf zu geben, denn ich sehe schon vielerlei Punkte, wo ich den Frust der Menschen in Ostdeutschland auch nachvollziehen kann. Nur auf der anderen Seite glaube ich, dass Rechtsaußenpositionen und Hass und Intoleranz nie die richtige Antwort darauf sind. Ich glaube, wir müssen alle gemeinsam viel mehr darüber sprechen, was war und wie wir uns auch unser Land wünschen. Da sind sicherlich in der Vergangenheit viele Fehler passiert. Es kam auch zu unzähligen Kränkungen und auch enttäuschten Hoffnungen. Und jetzt ist vielleicht 30 Jahre nach der Wende einfach auch allerhöchste Eisenbahn, dass wir darüber sprechen, in welchem Land wir gemeinsam leben wollen.
Jetzt ist es ja so, dass Sie bei Nomos auch klar sagen, Sie positionieren sich gegen Rechtsextremismus. Das haben Sie zumindest im vergangenen Jahr ja auch in Interviews gesagt, nach den Ausschreitungen in Chemnitz. Wie erleben Sie das denn seither? Und nehmen wir vielleicht auch nochmal die Europawahl jetzt im Frühjahr mit rein. Wie erleben Sie das von anderen Unternehmen in Sachsen? Positionieren die sich auch stärker gegen rechts oder ist da noch Luft nach oben?
Ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung oder Erwartung, dass sich andere Unternehmen auch bei uns melden würden. Dem war jetzt noch nicht wirklich so. Da ist wirklich noch Luft nach oben. Ja, aber ich habe von Open Saxony, das ist eine politische Initiative für Demokratie, gegen Intoleranz und Rassismus, von denen gehört, dass seit wir mit denen kooperieren, dass dort auch die Nachfrage stärker wird von anderen Unternehmen.
Haben Sie denn sonst insgesamt das Gefühl, was Ihnen so von den Beschäftigten oder auch den Führungskräften in Glashütte selbst so übermittelt wird, dass man vielleicht auch wieder ein bisschen mehr ins Gespräch gekommen ist?
Ja, ich glaube, diese Workshops, die wir jetzt seit anderthalb Jahren in etwa bei uns im Unternehmen durchführen, freiwillig und während der Arbeitszeit, die sind schon ein ganz gutes Mittel, um eben über Sorgen, Ängste, auch viele Fragen zu sprechen. Dort versuchen wir eben auch ein bisschen die Luft aus den Polemiken von rechts außen zu lassen und eben dahinter zu gucken und zu schauen, was ist denn wirklich das eigentliche Problem. Und diese Workshops, die wir da haben, die, so mein Gefühl, haben schon einiges bewirkt bei unseren Beschäftigten und auch bei uns selbst. Da hat ein großer Teil der Belegschaft hat da jetzt teilgenommen, natürlich unter Ausschluss der Geschäftsführung, auch unter Ausschluss des Personals, der Personalabteilung. Wir machen eigene Workshops, sodass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nicht stören und die sich beobachtet fühlen. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Mittel. Und wir haben uns alle eben auch selbst versucht, bewusst zu machen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen müssen, dass es einfach Gift ist für die Gesellschaft und auch für uns im Unternehmen oder vor Ort in Glashütte Gift ist, wenn jeder nur in seinem eigenen Echoraum bleibt.
Ja, und trotzdem gibt es ja, trotz dieser Ansätze, vielleicht auch trotz dieser Gespräche, gibt es ja doch noch den ein oder anderen, eher in den westlichen Bundesländern, die einfach ganz pauschal vom braunen Osten sprechen. Wie schädlich ist dieses Bild, ja, für Sie, vor allem auch für Ihr Geschäft?
Also ich glaube, Pauschalurteile sind immer schädlich. Wir müssen alle lernen, genauer hinzusehen und zu differenzieren und dann eben auch, ich sag mal, damit klarzukommen, dass es keine einfachen Antworten gibt. Für unser Geschäft ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Standort Sachsen und damit auch der Standort Deutschland nicht beschädigt werden, denn aus einiger Distanz ist Sachsen auch einfach nur Deutschland und Made in Germany ist in Gefahr, weil wenn dann erstmal die Nazis, sag ich mal, mit erhobener Rechter durch die Straßen laufen und dann eben auch durch die Medien, die internationalen Medien oder über die Titelseiten der Tageszeitung, dann kratzt das am Image auch aller, die hier in Deutschland Dinge produzieren und verkaufen wollen. Sachsen-Bashing bringt sicherlich überhaupt nichts. Also für mich ist es immer so eine Mischung aus klar sagen, wo auch die Grenze ist, und die ist sicherlich dort, wo dann sich manche bedroht fühlen und bedroht fühlen müssen, beispielsweise, oder die Grenze sehe ich auch eben, ich sag mal, wenn unsere Demokratie bedroht ist. Die Demokratie wurde 1989 als erstes in Sachsen eigentlich eingefordert. Jetzt gilt es einfach, die Demokratie für uns alle auch zu bewahren und dafür zu sorgen, dass es so bleibt, wie es ist. Doch zurück zu Ihrer Frage, also ich sag mal, dann etwas despektierlicher Blick aus dem westlichen Rechthabistan auf den Osten ist sicherlich nicht hilfreich, sondern wir müssen uns einfach gemeinsam auch überlegen und auch, ich sag mal, im Westen auch an die eigene Nase fassen, was wurde falsch gemacht nach der Wende, wo muss man das zumindest vielleicht mal angesprochen haben, wo braucht es vielleicht auch mal ein Wort der Entschuldigung und an welchen Schrauben können wir drehen, damit es besser wird.
Und wenn wir nochmal auf die Politik schauen, wir haben jetzt gerade heute das Strukturförderungsgesetz für die Kohleregion, also auch für
die Lausitz.
Mhm. Das kommt jetzt kurz vor der Wahl, wird das eben noch durchs Kabinett gebracht. Haben Sie sonst das Gefühl, dass was in Sachen Wirtschaftsförderung, Stärkung des Wirtschaftsstandortes, ganz speziell Sachsen, dass da was passiert?
Also Sachsen ist ja eigentlich ein sehr wohlhabendes Bundesland. Also ich glaube nicht, dass jetzt wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen dafür, dass viele Menschen in Sachsen die AfD wählen. Wir haben jetzt in Orten wie Glashütte haben wir nahezu Vollbeschäftigung. Es geht Sachsen insgesamt als Bundesland ja sehr gut. Also da glaube ich gar nicht so sehr an einen konkreten Zusammenhang.
Judith Borowski sagt das vom Uhrenhersteller Nomos, die in Glashütte in Sachsen produzieren. Am Sonntag wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Beim Schneiden rutscht das Messer ab und trifft den Finger und nicht die Möhre. Im Haushalt passieren schnell mal kleinere, aber auch größere Unfälle. Wohin sollte man sich dann wenden? An eine Praxis oder lieber doch gleich in die Klinik? Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen macht nun Vorschläge für eine Entscheidungshilfe. Denn noch landen viel zu oft Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme, obwohl das gar nicht sein müsste. Johannes Kuhn kennt die Vorschläge.
Wer heute in die Notaufnahme eines Krankenhauses kommt, trifft dort sehr unterschiedliche Patienten, sagt Stefanie Stoff-Arnis vom GKV-Spitzenverband, dem Bundesverband der Krankenkassen.
Das sind zum einen Patienten, die seit 4 Wochen Bauchschmerzen haben, das sind zum anderen fiebernde Patienten, das sind Patienten mit Insektenstich und natürlich auch solche, die diffuse Schmerzen im Brustraum haben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Notfallversorgungsbereich aktuell sehr ungeordnet ist.
Vor allem außerhalb der Arztsprechstunden wird die Situation unübersichtlich. Wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, können Bürger unter der Telefonnummer 116117 den nächsten Bereitschaftsarzt erreichen. Eigentlich. Das Problem, die Nummer ist vielen gar nicht bekannt. Und bei echten Notfällen habe das Personal im Rettungswagen oft keinen Überblick, ob ein Krankenhaus für die Notversorgung des diagnostizierten Problems überhaupt ausgestattet ist. Wulf-Dietrich Leber, Abteilungsleiter Krankenhaus beim GKV-Spitzenverband, fordert hier mehr Übersicht durch flächendeckende Digitalisierung, zum Beispiel von Informationen, welche Rettungsfahrzeuge und Hubschrauber gerade wo verfügbar sind und wie die Kapazität in den Krankenhausnotfallambulanzen gerade ist. Er zieht den Vergleich zur Paketverfolgung.
Die wissen auf 10 Minuten, wann jemand kommt. Und wenn sie dann ins Rettungswesen kommen, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, wir transportieren unsere Pakete sehr viel verantwortungsvoller als unsere Patienten.
Die Vorschläge von Gesundheitsminister Jens Spahn, die Notfallversorgung zu vereinheitlichen, begrüßen die Krankenkassen deshalb. Sie unterstützen die Idee, die Nummer 116117 zur medizinischen Ersteinschätzung zu nutzen. Auch ein Rettungsdienst, der über die Grenzen der Bundesländer hinweg organisiert ist, sei nötig. Eine zentrale Anlaufstelle für Notfallpatienten im Krankenhaus sei dringend geboten, so der Verband. Aber um diese einzurichten, brauche es keine neuen Gesellschaften. Das sieht Spahns Vorschlag vor. Stefanie Stoff-Arnis.
Wir schlagen vor, dass es eine zentrale Anlaufstelle an Krankenhäusern mit Notaufnahmen gibt, über einen gemeinsamen Tresen. Und wir schaffen hier die Möglichkeit, dass Patienten in die geeignete Versorgungsebene gelotst werden, dort Ansprechpartner finden rund um die Uhr.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält einen Tresen ebenfalls für ausreichend, erinnert aber daran, dass die Wünsche auch finanziert werden müssen. Man vermisse ein Bekenntnis der Krankenkassen, die Mittel entsprechend aufzustocken, heißt es in einer Mitteilung.
Aus Berlin war das Johannes Kuhn. 2 von 3 Deutschen sind für eine Kita-Pflicht für Kinder ab 4 Jahren. Das ergab eine Umfrage des Münchner IFO-Instituts für das Bildungsbarometer. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner.
Eine deutliche Mehrheit von 78% befürwortet außerdem, dass Kitas für Kinder ab 4 kostenlos sein sollten. Grundsätzlich ergab das IFO-Bildungsbarometer, dass sich der Staat mehr um die Chancengleichheit kümmern soll. Die Befragung habe gezeigt, sagte Philipp Lergit-Porer vom IFO-Zentrum für Bildungsökonomik, dass es beim Thema Bildung eine große Reformbereitschaft gebe. Auch das sogenannte Gute-Kita-Gesetz komme gut an.
Was wir finden, ist, dass über 80% der Befragten dieses Gesetz befürworten. Was erstaunlich ist, ist, dass wir bei dieser Frage explizit darauf hingewiesen haben, dass diese 5,5 Milliarden aus Steuermitteln finanziert werden müssen. Und trotzdem finden wir so hohe Zustimmungsraten.
Trotz der sich abschwächenden Konjunktur bleiben die Deutschen in Kauflaune. Laut der vom Marktforschungsinstitut GfK monatlich erstellten Konsumklimastudie sinkt zwar die Konjunkturerwartung auf den niedrigsten Stand seit mehr als 6 Jahren. Die Entwicklung ihres eigenen Einkommens wird aber von den Konsumenten weiter positiv eingeschätzt. GfK-Experte Rolf Bürkel erklärt dies im Deutschlandfunk mit der stabilen Lage auf dem Arbeitsmarkt.
Diese konjunkturelle Schwächephase zeichnet sich bislang zumindest am Arbeitsmarkt noch nicht ab. Das hat zur Folge, dass die Angst vor Arbeitslosigkeit noch relativ gering ist und dann sind die Leute natürlich auch eher bereit, Geld auszugeben.
Die Regierung, sagte der Konsumforscher, solle möglichst dafür sorgen, dass ein Einbruch und eine starke Verschlechterung im Arbeitsmarkt in dieser konjunkturellen Schwächephase verhindert wird. Stichwort Kurzarbeit. Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist binnen eines Jahres stark gestiegen. Im Mai 2019 bezogen 41.000 Beschäftigte Kurzarbeitergeld, 3-mal mehr als im Vorjahresmonat. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Auch der von der Flaute der Autobranche betroffene Zulieferer Schaeffler weitet seinen Krisenplan aus. Vom 1. Dezember an sollen die Verträge von Mitarbeitern, deren Arbeitszeit von 35 auf 40 Stunden erhöht wurde, wieder auf die tariflich vereinbarte 35-Stunden-Woche zurückgeführt werden, sagte eine Unternehmenssprecherin in Herzogenaurach. Sonne und Wind haben in diesem Sommer die Ökostromerzeugung kräftig vorangetrieben. Doch der weitere Ausbau, vor allem der Windkraft an Land, stockt. Auch bei der Solarstromerzeugung waren Experten wegen einer auslaufenden Förderung vor Einbrüchen. Von Juni bis August speisten Windräder und Photovoltaikanlagen zusammen 39,3 Terawattstunden Strom ins öffentliche Netz ein, wie das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme errechnet hat.
Wirtschaftsnachrichten von Eva Bahner waren das. Big Brother, das wird bald Alltag für die Menschen in China. Das Sozialkreditsystem bestraft den, der bei Rot über die Ampel geht. Und wer sich vorbildlich verhält, der wird belohnt. Noch ist das System freiwillig, bald wird es verpflichtend. Und dann soll es auch für Unternehmen gelten. Firmen, die gegen Auflagen verstoßen, werden abgewertet. Doch nun warnt die Europäische Handelskammer, viele Unternehmen sind darauf nicht vorbereitet, wie Axel Dorloff berichtet.
Es ist die Idee für eine bessere Moral in der Wirtschaft. Alle verfügbaren Informationen zu einem Unternehmen werden vom Staat gesammelt. Es gibt Minuspunkte und Pluspunkte. Jedes Unternehmen erhält einen Punktestand. Auch jetzt schon gibt es in China eine Vielzahl einzelner Ratings in der Wirtschaft. Aber nächstes Jahr soll alles in einem Datensatz zusammenlaufen. Chinas Sozialkreditsystem für Unternehmen ist dann Realität, sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in Peking. Die Kammer hat jetzt gemeinsam mit der Firma Sinolytics eine Studie veröffentlicht.
Das Neue ist die Kybernetik von der ganzen Angelegenheit. Das heißt, Zusammenfassen von Informationen, die eh schon bestehen, also im Steuerwesen, beim Zoll, bei den Umweltbehörden. Und das wird jetzt nicht nur von Fall zu Fall bewertet, sondern man ist praktisch am Ende des nächsten Jahres als Firma mit einer Note wie in der Schule bewertet.
Und diese Note ist dann Grundlage für alles, was ein Unternehmen auf dem chinesischen Markt macht. Ob man überhaupt operativ tätig sein darf, wie hoch die Zinssätze bei der Bank sind, welche Auflagen es beim chinesischen Zoll gibt oder wie die Chancen bei Vergabeverfahren sind. Wer sich an Regeln hält, wird belohnt. Wer aber gegen Umweltauflagen verstößt, Steuern hinterzieht oder bei der Korruption erwischt wird, bekommt Probleme. Bis hin zum Geschäftsverbot.
Warum China das einführt, kann ich verstehen. Die wollen das benutzen, um hier ihre Wirtschaft in Ordnung zu bringen. Das ist im Grunde genommen ein Versuch, den Markt dazu zu bringen, also uns zum Beispiel unsere Unterlieferanten zu bewerten und uns besser an die Gesetze zu halten. Im Grunde ein ganz smarter Ansatz. Es hat viele Fallstricke und die gucken wir uns jetzt an. Wir haben noch genug Vorlaufzeit, müssen wir mal sehen, wie das dann nächstes Jahr umgesetzt wird.
Und genau da liegt das Problem. Keiner weiß genau, wie China das Sozialkreditsystem für Unternehmen konkret umsetzen wird. Die meisten Unternehmen seien unvorbereitet, sagt EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke.
Im Grunde genommen sind alle Firmen blind. Das ist unglaublich, was also die Thematik angeht, den Einfluss, den das auf das zukünftige operative Geschäft hat. Also es ist ja unglaublich, dass wir 1600 Mitglieder bei der EU-Kammer haben und vielleicht 10 wissen davon und haben sich jetzt aktiv vorbereitet.
Die Unsicherheiten sind groß, auch unter deutschen Unternehmen. Die Deutsche Kammer fordert deshalb von der chinesischen Regierung, möglichst schnell und umfassend zu informieren.
Aus Peking, Axel Dorloff. Es sind die schwersten Waldbrände seit Jahren, die zurzeit im Amazonasgebiet in Brasilien wüten. Und sie setzen das Land zunehmend unter Druck. Landwirtschaftsministerin Klöckner etwa droht damit, schon vereinbarte Zollerleichterungen nicht zu gewähren, wenn der Wald nicht geschützt wird. Und auch an den Finanzmärkten gibt es Sorge um Brasilien, denn die Landeswährung Real verliert an Wert. Nun ist die Zentralbank aktiv geworden, genauso wie in Argentinien, denn auch dort steht die Landeswährung unter Druck. Klaus-Rainer Jackisch dazu.
Sowohl der brasilianische Real als auch der argentinische Peso sind seit Wochen schwer unter Druck, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen. In Brasilien war der Real zeitweise auf ein 11-Monats-Tief abgerutscht. Ursachen sind die Unsicherheiten wegen der weltweiten Handelskonflikte sowie die Erwartung, dass die Notenbank zur Ankurbelung der schwachen Konjunktur die Leitzinsen weiter senken wird. Aber auch der politische Konflikt um den Regenwald im Amazonas spielt eine gewichtige Rolle. Denn in Europa wollen einige Länder das gerade erst ausgehandelte Mercosur-Abkommen zwischen der EU und Südamerika aussetzen, sollte sich Brasiliens Präsident Bolsonaro weiter unnachgiebig im Kampf um die Rettung der Amazonasregion zeigen. Für Brasilien als wichtigste Volkswirtschaft Südamerikas wäre dies ein herber Rückschlag. Während die brasilianische Notenbank die Talfahrt des Real zunächst stoppen konnte, half die Intervention in Buenos Aires wenig. Der argentinische Peso rutschte gegenüber dem US-Dollar weiter ab. Auch der Aktienmarkt verlor erneut rund 4,5%. Ursachen hier sind die schwere Wirtschaftskrise mit über 40% Inflation sowie die anstehenden Präsidentschaftswahlen, bei denen der linksgerichtete Politiker Alberto Fernandez als Favorit gilt. Fernandez steht der ehemaligen Präsidentin Cristina Kirchner nahe. Ihr verstorbener Ehemann und Ex-Präsident Nestor Kirchner verweigerte im Zuge des Staatsbankrotts von 2001 internationalen Anlegern die Rückzahlung von Krediten in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar. Investoren fürchten nun eine erneute Staatspleite Argentiniens. Der Peso verlor allein in diesem Jahr mehr als die Hälfte seines Außenwerts.
Sorgen um Argentinien und auch um Brasilien. Und damit schalten wir zu Claudia Werle nach Frankfurt am Main an die Börse. Frau Werle, es gibt noch andere Ängste, die vor einer Rezession und dass Großbritannien hart aus der EU ausscheidet. Was macht denn der DAX heute daraus?
Der gibt nach und das deutlich. Aktuell sehen wir ein Minus von 0,3%. Der DAX jetzt bei 11.698 Punkten. Also der DAX hat sich wirklich von seinem Tagestief wieder erholen können. Ja, die Ängste sind nicht neu, aber das sind halt alles Themen, die eine sehr, sehr große Tragweite haben. Nehmen wir das Beispiel Großbritannien. Ein harter Brexit, also ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne irgendwelche Abkommen. Das ist seit vielen Monaten für viele hier an der Börse der Worst Case. Einzelne Unternehmen können sich zwar wappnen, aber nichtsdestotrotz vieles, was bislang selbstverständlich war, das wird nicht mehr so reibungslos funktionieren. Die Zollabfertigungen werden länger dauern, das wird Auswirkungen auf Produktionsabläufe haben und. Spannend wird auch, wie es jetzt in Italien weitergeht. Der Präsident Mattarella beendet heute Abend die Konsultationen mit den verschiedenen Parteien. Danach wird er entscheiden, wie es weitergeht. Italien gehört ja zu den großen Volkswirtschaften in der Eurozone. Ein Land, das nicht nur eine Regierungskrise hat, ein Land, das auch einen immens hohen Schuldenberg hat. Also von daher, es ist nicht unwichtig, was dort weiter passiert.
Wenn wir nochmal bei Großbritannien bleiben, welche Reaktionen gibt es denn beim britischen Pfund und auch beim Euro?
Ja, das britische Pfund ist wirklich deutlich unter Druck geraten, nachdem bekannt wurde, dass Premierminister Johnson eine befristete Parlamentsschließung erreichen will. Der Euro gibt im Laufe des Tages nach, steht jetzt bei 1,1082 $. Auch als sicher geltende Bundesanleihen sind weiterhin gefragt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,67 auf minus 0,7% gesunken, also zum bisherigen Rekordtief. Da fehlt nicht mehr viel. Und wenn wir auf den Goldpreis schauen, Gold nach wie vor sehr teuer, 1.538,46 $ die Feinunze. Also es ist wirklich keine Panik hier an der Börse, aber es ist schon deutlich zu spüren, dass sich Anleger Sorgen machen, wie es weitergeht. Die äußeren Rahmenbedingungen ändern sich, darin mögen Chancen stecken, der Ausgang ist halt ungewiss.
ThyssenKrupp droht der Abstieg aus dem DAX. Wie sehr ängstigt das die Anleger?
ThyssenKrupp gehört zu den Unternehmen, die von Anfang an im DAX enthalten sind. Ein großer Konzern, der bei uns Industriegeschichte geschrieben hat, aber das allein zählt nicht, wenn ein Unternehmen nicht mehr die Bedingungen erfüllt, um in einem Index zu bleiben, dann werden Konsequenzen erwartet. Die Deutsche Börse überprüft auch regelmäßig, ob alles noch passt. Lösungen zu finden, ist für ThyssenKrupp schwierig, denn ThyssenKrupp kämpft mit roten Zahlen, ist auf der Suche nach neuen Strategien. Die Aktien heute jedenfalls 0,6% im Plus.
Die Deutsche Bank besitzt Steuerunterlagen von US-Präsident Trump. Das hat sie selbst mitgeteilt. Kann das den Präsidenten unter Druck bringen?
Es ist noch völlig offen, ob die Deutsche Bank die Steuerunterlagen auch wirklich aushändigen muss. Ja, die Deutsche Bank hatte Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt. Das war im Zusammenhang mit Immobilienprojekten. Gut, und jetzt muss man halt mal abwarten, wie es da weitergeht. Aktien der Deutschen Bank jedenfalls leicht im Plus.
Schauen wir noch kurz auf den Reisekonzern Thomas Cook. Der bekommt Geld von wem?
Vom chinesischen Mischkonzern Fosun. Der ist Großaktionär bei Thomas Cook, und der Touristikkonzern soll umgebaut werden. Die Aktien werden in Frankfurt gehandelt. -19% heute.
Claudia Werde war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt hier Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.